DW Menschen und Märkte.
Wirtschaftssanktionen gegen China gefordert. Bloomberg will US-Präsident werden. Schlechte Nachrichten fürs Klima. Uber verliert Lizenz und Milliarden für Tiffany. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Ein Datenleck in der chinesischen Regierung hat offengelegt, wie sehr die muslimische Minderheit der Uiguren in der ostchinesischen Provinz Xinjiang unterdrückt wird. Als geheim eingestufte Regierungsunterlagen dokumentieren unmenschliche Haftbedingungen in Konzentrationslagern. Am Wochenende berichteten Medien über die Unterlagen, die einem internationalen Konsortium investigativer Journalisten vorliegen. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wies die Berichte zurück und sprach von einer Schmutzkampagne. In Deutschland fordern nun einige Wirtschaftssanktionen gegen China, was zur alten Frage führt, wie viel Moral will sich die Exportnation Deutschland leisten? Philipp Eckstein.
Es sei gut, dass es nun endlich Gewissheit und Belege für die Internierungslager gebe, sagte Güde Jensen, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags.
Die Zeit, dass wir nur appellieren und keinerlei Taten daraufhin folgen, die ist vorbei.
So die FDP-Politikerin im Interview mit dem NDR.
Deswegen erwarte ich jetzt auch, dass die Bundesregierung sich ganz klar und deutlich für Sanktionen ausspricht, sollte China nicht öffentlich Verantwortung für die Existenz dieser Lager einräumen und entsprechend auch mit der UN an einer Aufklärung arbeiten.
Auch Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete der Grünen, forderte die Bundesregierung auf, endlich zu handeln.
Die Bundeskanzlerin muss sich zu diesen schwersten Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart äußern, klipp und klar äußern und diese Verbrechen verurteilen. Ich finde, der chinesische Botschafter in Deutschland muss einbestellt werden.
Er solle mit den Vorwürfen konfrontiert werden, so Bause als Reaktion auf die Berichte zu den sogenannten China Cables. Zudem müsse das Thema umgehend auf die Agenda des UN-Sicherheitsrats gesetzt werden, so Bause weiter. Die China Cables, das sind mehrere geheime chinesische Regierungsdokumente, die dem internationalen Konsortium investigativer Journalistinnen und Journalisten zugespielt wurden. An der Auswertung waren weltweit Medienpartner beteiligt, darunter NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Das zentrale Dokument ist eine geheime Anweisung aus dem Jahr 2017. Darin wird beschrieben, wie sogenannte Ausbildungszentren in der chinesischen Region Xinjiang organisiert werden sollen. Im Fokus steht dabei die tiefgreifende Umerziehung der Insassen. Die Unterlagen lassen keinen Zweifel daran, dass die als Schüler bezeichneten Insassen faktisch Gefangene sind.
Es dürfen auf keinen Fall Ausbrüche vorkommen.
Und
Türen von Schlafräumen, von Gängen und von Stockwerken sind von zwei Personen doppelt zu verschließen.
Heißt es beispielsweise in der Anweisung, die vom damaligen Sicherheitschef der Autonomieregion Xinjiang unterschrieben ist. Die Rede ist zudem von
Züchtigungen und Strafen.
Die Insassen sollen zudem rund um die Uhr überwacht und bespitzelt werden.
Die Dokumente sind in ihrer Wortwahl eindeutiger und ehrlicher als alles, was ich bisher gesehen habe,
sagt der renommierte China-Forscher Adrian Zenz. Auch er fordert eine deutliche politische Reaktion. Doch die Bundesregierung ist bislang äußerst zurückhaltend. Angesprochen auf die Menschenrechtssituation in China, sagte Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU gestern Abend in der Sendung Anne Will.
Die grundlegende Frage ist doch, sollen wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen nur auf Staaten beschränken, die exakt das gleiche Niveau an Menschenrechtsschutz und Demokratie haben, wie wir in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden?
Dann, so der Wirtschaftsminister, gäbe es nur noch sehr wenige Länder auf der Welt, mit denen Deutschland Handel treiben könne. Die chinesische Botschaft in Berlin wollte auf Anfrage konkrete Fragen zu den Dokumenten nicht beantworten. Die chinesische Botschaft in London sprach von Fake News.
Über die sogenannten China Cables berichtete Philipp Eckstein. Am Wochenende hat der Milliardär Michael Bloomberg angekündigt, dass er der nächste US-Präsident werden will. Der Medienunternehmer und frühere Bürgermeister von New York will für die Demokraten ins Weiße Haus einziehen. Der amtierende Präsident Donald Trump spottete bereits über den kleinen Michael. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat unterdessen angekündigt, möglichst neutral über ihren Besitzer berichten zu wollen. Peter Mücke stellt uns den neuen Kandidaten vor.
Dass der 77 Jahre alte Bloomberg es tatsächlich noch einmal wissen wollte, war spätestens Ende vergangener Woche klar. Da war bekannt geworden, dass der ehemalige New Yorker Bürgermeister mal eben für mehr als 30 Millionen Dollar Fernsehspots gebucht hat. Zu sehen in dieser Woche in den ganzen USA. Doch auch zuvor hatte Bloomberg keinen Zweifel aufkommen lassen, dass nur er es mit Donald Trump aufnehmen könne, dem anderen Milliardär aus New York.
I'm a New Yorker and I know a con when I see one.
Der US-Präsident, ein Con, ein Betrüger, als New Yorker sehe man sowas. Trotzdem hatte Bloomberg zweimal gekniffen, gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Trump ins Rennen zu gehen. 2016 überließ er Hillary Clinton den Vortritt und auch im März dieses Jahres schloss er es aus, für die Demokraten zu kandidieren.
Ich denke, wenn ich dachte, ich könnte gewinnen, würde ich es. Ich konnte nicht einen Weg sehen, wo ich die Nomination bekommen könnte. Außer ich war bereit, all meine Meinungen zu ändern und auf was CNN called an Apology Tour.
Er hätte es ja gemacht, wenn er einen Weg sehen würde, am Ende auch nominiert zu werden, aber dafür müsse er wohl alle seine Positionen aufgeben und auf Entschuldigungstour gehen. Doch inzwischen hat er seine Meinung geändert. Gegen die für US-amerikanische Verhältnisse eher linken Präsidentschaftsbewerber seiner Partei, Elizabeth Warren und Bernie Sanders, rechnet sich Bloomberg gute Chancen aus. Und vom Favoriten und Mittekandidaten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, ist er enttäuscht. Zeit also für die Entschuldigungstour, die vor einer Woche in einer überwiegend von Schwarzen besuchten Kirche in Brooklyn begann. Thema die von ihm verantwortete, umstrittene Stop-and-Frisk-Praxis der New Yorker Polizei, bei der jedermann ohne Anlass durchsucht werden konnte.
I got something important really wrong.
Da lag ich wirklich völlig daneben. Ich habe falsch eingeschätzt, wie Afroamerikaner und Latinos darunter zu leiden hatten. Ich wünschte, wir hätten das früher gestoppt. Man kann die Geschichte nicht ändern, aber heute sage ich, es war falsch und ich entschuldige mich dafür.
I want you to know that I realized back then I was wrong and I'm sorry.
2001 bis 2013 hatte Bloomberg, damals noch Mitglied der Republikanischen Partei, New York City mit harter Hand regiert. Er machte die Metropole zu einer der sichersten Großstädte und brachte sie mit Verwaltungsreformen auch finanziell wieder auf Kurs. Das Ganze für einen symbolischen Dollargehalt. An Geld mangelte es ihm damals schon nicht. Gemacht hatte er es mit seinem gleichnamigen Finanz- und Medienunternehmen. Heute wird Bloombergs Vermögen auf knapp 55 Milliarden Dollar geschätzt. Zumindest finanziell ist er damit auf Augenhöhe mit US-Präsident Trump, der ihn als ehemaligen Freund bezeichnet.
We used to be friends, good friends. When I had a problem, he had a big problem in the Bronx, I cleared up the problem.
Wenn Bloomberg mal ein Problem in der Bronx hatte, dann habe er sich drum gekümmert, prahlte Trump vor einigen Jahren. Heute spottet er nur noch über den neuen Herausforderer. Dem kleinen Michael fehle die nötige Magie, twitterte Trump schon vor einigen Tagen. Er werde nicht gut abschneiden.
Peter Mücke über den US-Milliardär Michael Bloomberg, der der kommende US-Präsident werden will. Ab der kommenden Woche treffen sich Vertreter aus allen Ländern der Welt zur UN-Klimakonferenz in Madrid. Im Vorfeld hat die Weltorganisation für Meteorologie ihren Jahresbericht veröffentlicht und der hat es in sich. Denn trotz aller Beteuerungen der Weltgemeinschaft, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, hat die Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre weiter zugenommen. Matthias Zahn.
Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist laut dem Jahresbericht der Weltwetterorganisation in Genf so hoch wie nie. Im vergangenen Jahr ist der Anteil von Kohlendioxid auf knapp 408 Teile pro Million gestiegen. Das bedeutet, dass in der Atmosphäre knapp 408 von einer Million Moleküle Treibhausgasmoleküle sind. Im vergangenen Jahr hatte der Wert bei gut 405 gelegen. Die CO2-Konzentration ist damit schneller gestiegen als im Schnitt der vergangenen 10 Jahre. Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, der Finne Petteri Talas, warnt, der langfristige Anstieg bedeute, dass es künftige Generationen immer mehr mit schwerwiegenden Folgen des Klimawandels zu tun bekämen. Es werde heißer, Wetterextreme und Wassermangel würden zunehmen und die Meeresspiegel weiter steigen. Talas sieht keine Anzeichen dafür, dass sich der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre verlangsamen oder gar zurückgehen könnte. Er fordert, die Staaten müssten ihre Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen umsetzen und darüber hinaus noch mehr tun. Der Jahresbericht der Weltwetterorganisation zu den Treibhausgasen bestätigt ein weiteres Mal einen engen Zusammenhang mit den fossilen Brennstoffen. Es gebe zahlreiche Anzeichen dafür, dass das Verbrennen etwa von Kohle und Erdöl eine dominierende Rolle beim Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre spiele.
Seit 10 Jahren gibt es den US-Fahrdienstvermittler Uber inzwischen. Seit Mai ist das Unternehmen an der Börse.
Die weltweite Expansion lief rasant, aber auch holprig. So ist Uber in vielen europäischen Städten ganz oder teilweise verboten. In Deutschland etwa vermittelt Uber nur Fahrer mit einer klassischen Lizenz zur Personenbeförderung und das auch nur in 6 Städten. In London konnte Uber dagegen lange uneingeschränkt fahren. Doch damit ist jetzt Schluss. Uber wurde in der britischen Hauptstadt die Lizenz entzogen. Steffen Lark.
Viele Londoner müssen sich demnächst nach einem anderen Taxidienst umschauen. Der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber hat für die britische Hauptstadt seine Lizenz verloren. Die zuständige Behörde, Transport für London, begründete die Entscheidung damit, das Taxi-App-Unternehmen sei nicht geeignet, Fahrdienste zu vermitteln. Nach eigenen Angaben hat Uber jährlich rund 3,5 Millionen Kunden in London und beschäftigt 40.000 Fahrer. Bereits vor 2 Jahren hatte der amerikanische Fahrdienstvermittler die Lizenz verloren. Ausschlaggebend waren Sicherheitsmängel. Damals war jedoch eine 15-monatige Verlängerung gewährt worden, im September noch einmal um 2 Monate. Zwar bescheinigte die TfL Uber, einige Verbesserungen durchgeführt zu haben, diese waren dann aber wohl doch nicht ausreichend. Sicherheit habe oberste Priorität, so die Behörde. Es sei nicht hinzunehmen, dass Uber mit möglicherweise nicht lizenzierten und nicht versicherten Fahrern zusammenarbeite. Uber hat jetzt 21 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung Einspruch einzulegen und kündigte umgehend an, dies auch zu tun. Das kalifornische Unternehmen bezeichnete den Lizenzentzug als ungewöhnlich und falsch. Der Verlust der Lizenz ist für Uber ein herber Rückschlag. Die britische Hauptstadt ist der größte europäische Markt für den Fahrdienstvermittler. Im Mai dieses Jahres ging das Unternehmen an die New Yorker Börse. Der Aktienkurs ist seitdem gesunken. Auch die heutige Entscheidung dürfte keine Trendwende herbeiführen.
Biertrinker kennen das, Raucher ebenso. Sie können zwar zwischen zahlreichen Marken wählen, doch letztlich gehören die meisten Marken einer kleinen Handvoll internationaler Konzerne. So viel zur Vielfalt. Bei Luxusgütern ist das ganz ähnlich. Egal, ob Sie Ihr Geld für Kleider von Dior oder Givenchy ausgeben, für Dom Perignon oder Veuve Clicquot Champagner, Guerlain oder Kenzo Parfum, Louis Vuitton oder Rimowa Koffer, immer klingelt die Kasse bei LVMH, dem größten Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris. Heute gab LVMH bekannt, auch den New Yorker Juwelier Tiffany zu übernehmen. Und der Preis kann sich sehen lassen. Martin Bohne.
Fast 15 Milliarden Euro lässt sich der französische Luxusgüterhersteller die Übernahme des legendären US-Juweliers kosten. Noch nie hat LVMH so viel Geld in die Hand genommen, um ein anderes Unternehmen zu kaufen. Der vom reichsten Franzosen Bernard Arnault geführte Konzern will damit seine Position im hochpreisigen Juweliergeschäft ausbauen. Der einzige Sektor im Markt für Luxusgüter, in dem die Pariser nicht schon die Nummer 1 in der Welt sind. LVMH hat daher das Übernahmeangebot sogar 2-mal nachgebessert und bietet nun $135 pro Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von über 30% im Vergleich zum Kurs von Tiffany vor Bekanntwerden der Kaufabsicht Ende Oktober. Die Aktionäre von Tiffany müssen dem Angebot nun allerdings noch zustimmen. Mitte kommenden Jahres soll die Übernahme abgeschlossen sein. Das US-Traditionsunternehmen, hierzulande bekannt vor allem durch den Hollywood-Klassiker Frühstück bei Tiffany, wird dann die Nummer 76 im Imperium von LVMH sein. Dazu gehören so bekannte Marken wie Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton, die Uhrenhersteller Tag Heuer und Hublot sowie diverse Champagner- und Spirituosenmarken. LVMH machte im vergangenen Jahr einen Gewinn von über 6 Milliarden Euro.
Mit diesem Bericht von Martin Bohne sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Jonas Josten, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.